Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Heute mit Katja Bigalke. Hallo. Woran liegt es, dass das Gesundheitswesen in den USA so teuer ist, ohne bessere Leistungen zu bieten? Und wie lässt sich das ändern? Angesichts der Tatsache, dass die USA zum Teil fast doppelt so viel Geld für ihr Gesundheitswesen ausgeben wie zum Beispiel Australien, die Menschen hier aber weniger lange leben und auch die Kindersterblichkeit viel höher ist, ist es nicht verwunderlich, dass das Thema auch zentral zu werden scheint im Präsidentschaftswahlkampf 2020. Und das Thema drängt ja auch. Das zeigt allein der Blick auf die Gesundheitsversorgung für amerikanische Ureinwohner. Die ist nämlich in einem besonders desolaten Zustand. Die Lebenserwartung vieler Reservatsbewohner, die liegt noch mal 20 Jahre unter dem amerikanischen Durchschnitt. Aber aus den Reservaten kommen auch gute Ansätze, das Problem in den Griff zu kriegen. Einige Stämme haben zum Beispiel ihr Schicksal in die eigene Hand genommen. Mit Erfolg. Katja Ridderbusch hat sich in South Dakota und North Carolina umgeschaut.
Das Krankenhaus im Rosebud-Reservat im US-Bundesstaat South Dakota. Die Notaufnahme gleicht der Wartehalle in einem Kleinstadtbahnhof. Abgetretener Linoleumboden. Eine Reihe mit Plastikstühlen in der Mitte, Behandlungszimmer hinter blinden Scheiben. 35 Betten hat das Krankenhaus. Sie sollen ausreichen für 22.000 Menschen, die hier im Reservat der Sioux leben. Das dreistöckige Gebäude liegt am Ende einer Schotterstraße. Es ist rund wie eine Torte aus Beton oder ein verwittertes Raumschiff, mit schmalen Fensterschlitzen und einem düsteren Eingang. Die staatlich verwaltete Klinik wird seit Jahren von Skandalen geplagt, sagt Brian Dillon, Stabschef bei der Lokalregierung in Rosebud.
Just recently, CMS, the Center for Medicaid and Medicare Services, had
Abgesandte einer Gesundheitsbehörde haben unser Krankenhaus besucht und eine Qualitätsprüfung durchgeführt. Dabei haben sie derart schwerwiegende Sicherheitsmängel gefunden, dass sie die Notaufnahme geschlossen haben, wegen akuter Gesundheitsgefahr.
Dire enough circumstances that it caused them to issue an immediate jeopardy.
Das war Ende 2015. Der Bericht der Behörde liest sich wie eine Horrorchronik. In einem Operationssaal waren die Sauerstoffzapfstellen undicht. In einem anderen lag verschmutztes OP-Besteck gleich neben sterilen Instrumenten. Das Personal vergaß, die Tuberkuloseinfektion eines Patienten zu melden. Die Notaufnahme wies eine Frau in den vorzeitigen Wehen ab. Die Frau brachte das Kind auf dem Krankenhausklo zur Welt. Rosebud sei der extreme Ausdruck einer schweren Krise in der Gesundheitsversorgung der nordamerikanischen Ureinwohner, sagt Donald Warren, Arzt und Medizinprofessor an der Universität von North Dakota. Aber leider kein Einzelfall.
Was in Rosebud passiert ist, hätte auch in anderen Reservaten passieren können, besonders in den Great Plains, in North und South Dakota, in Montana oder Wyoming. Dort herrschen bei der Gesundheitsversorgung für Reservatbewohner desolate Zustände. Weil die zuständige Bundesbehörde, der Indian Health Service, chronisch unterbesetzt und unterfinanziert ist.
The challenges that were understaffed and underfunded.
Der Indian Health Service entstand in den 1950er Jahren und soll heute rund 2,2 Millionen Ureinwohnern in den USA kostenlose Gesundheitsversorgung sichern. Festgeschrieben ist diese Verantwortung des Staates schon seit 1868 im Vertrag von Fort Laramie zwischen der US-Regierung und den Bewohnern der Reservate. Doch die Wirklichkeit sieht anders aus. Ureinwohner erkranken doppelt so häufig an Diabetes wie durchschnittliche US-Amerikaner. Hoher Blutdruck und Herzkrankheiten sind weit verbreitet, ebenso psychische Erkrankungen sowie Alkohol- und Drogenabhängigkeit. Hinzu kommt, die Armut in der Great Plains-Region ist größer als in vielen anderen Teilen des Landes. Es gibt wenig natürliche Ressourcen und kaum Industrie. Im Rosebud-Reservat liegt die Arbeitslosigkeit bei 85%. Das sei der perfekte Sturm, sagt Medizinforscher Warren.
So all of those factors combined to create a real
kombiniert führen diese Faktoren zu der düsteren Situation, wie wir sie heute haben. Die durchschnittliche Lebenserwartung eines Ureinwohners in North und South Dakota liegt rund 20 Jahre unter der eines weißen Amerikaners. Wer dritte Weltbedingungen in der Gesundheitsversorgung studieren will, muss keinen Ozean überqueren, sondern kann sie gleich hier finden, im Herzen der Vereinigten Staaten.
Right here in the heartland of the United States.
Etwa ein halbes Jahr war die Notaufnahme des Krankenhauses von Rosebud geschlossen, Patienten mussten auf umliegende Kliniken ausweichen. Und keine davon ist nah. Mindestens 5 Patienten starben während dieser Zeit im Rettungswagen. Lokalpolitiker Dillon erinnert sich besonders an einen Fall.
We had an individual called for an ambulance.
Ein Mann aus Rosebud hatte Schmerzen in der Brust und rief den Rettungswagen. Der wollte ihn in ein Krankenhaus 90 Kilometer entfernt bringen. Nach 2 Dritteln des Weges meldete die Klinik, dass sie keine Kapazitäten habe und leitete den Transport über die Grenze nach Nebraska um, noch einmal 100 Kilometer. Nach mehr als 2,5 Stunden im Rettungswagen starb der Mann kurz vor dem Ziel.
Mittlerweile ist die Notaufnahme in Rosebud wieder geöffnet. Doch die Qualität der Versorgung sei schlecht, sagt Dillon. Es fehlt Personal. Und weil der Indian Health Service die offenen Stellen nicht füllen kann, hat die Behörde die Notversorgung an eine medizinische Zeitarbeitsfirma ausgelagert. Nur wenige Ärzte, Schwestern und Pfleger wollen an einem Ort wie Rosebud arbeiten. Am gefühlten Ende der Welt, zwischen Steppengras, Kuhweiden, vereinzelten Büffelherden und Straßen, die im Horizont enden. William Bear Shield stammt von hier. Er ist Veteran der US-Armee, war Anfang der 90er Jahre im Golfkrieg und hat dabei seine Gesundheit verloren.
And so I have to deal with my own healthcare issues, from PTSD to cancer to arthritis.
Seither habe er mit einer ganzen Reihe von Beschwerden zu kämpfen, sagt er. Posttraumatische Belastungsstörung, Krebs, Arthritis, Knie- und Rückenprobleme. Bear Shield ist ein großer Mann mit einer ruppigen Aura und warmen Augen. Heute leitet er den Gesundheitsausschuss mehrerer Zustämme in der Region.
But the mistrust is, yeah, it stems from that. It's kind of a generational type of mistrust that people.
Das Misstrauen der Ureinwohner in den Staat und besonders in staatliche Gesundheitsversorgung sei tief in der Geschichte verwurzelt, sagt Bear Shield. Ein historisches Trauma, weitergereicht von Generation zu Generation. Ein Beispiel erläutert Medizinprofessor Donald Warren. Es geht um das Jahr 1763 und Lord Geoffrey Amherst, damals Oberbefehlshaber der britischen Armee.
Amherst ist berüchtigt im Indianerland. Er soll es gewesen sein, der den Befehl gab, in Pittsburgh verseuchte Decken aus einem Pockenkrankenhaus an aufständische Ureinwohner zu verteilen, mit dem Ziel, sie zu töten. Der erste dokumentierte Fall von Bioterrorismus geht also auf das Konto unserer eigenen Kolonialregierung.
Vom US-Kongress fordert Donald Warren, seiner Verantwortung nachzukommen und mehr Geld für medizinische Versorgung zur Verfügung zu stellen. Doch verlassen dürften sich die Stämme darauf nicht, sagt er weiter, und rät ihnen, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Ein Vorbild könnte das Cherokee Indian Hospital in North Carolina sein, 2200 Kilometer von Rosebud entfernt. Hier leben gut 8000 Mitglieder der Cherokee auf der Qualla Boundary, einem 214 Quadratkilometer großen Reservat. Marketingmanagerin Shiashi Little Dave gibt eine Tour durch das Krankenhaus. Auf dem Fußboden der Haupthalle schlängelt sich der Flussgang, das Mosaik eines kleinen Stroms mit Steinen und Fischen. In der Kultur der Cherokee wird dem Wasser besondere Heilkraft nachgesagt, erzählt Little Dave. Das Mosaik wechselt die Blautöne, mal heller, mal dunkler, je nach Tiefe des Flusses. Das Design, viel Licht, Glas und Materialien aus der Natur. Auf den Wegweisern stehen die Namen der einzelnen Abteilungen in Englisch und in der Silbenschrift der Cherokee. Da heißt zum Beispiel die Notaufnahme, wörtlich übersetzt, werde schnell wieder gesund.
Get better in a hurry.
Bereits im Jahr 2002 stiegen die Cherokee in North Carolina mit einem Selbstverwaltungsvertrag aus der staatlichen Gesundheitsversorgung aus. Vorausgegangen waren Jahre der Planung, der Recherche und der Verhandlungen. Casey Cooper ist Geschäftsführer des Krankenhauses. Er und seine Kollegen reisten kreuz und quer durch die USA, sagt er, sprachen mit Pionieren der Selbstverwaltung, vor allem in Mississippi, Oklahoma und Alaska. Als die Cherokee sich für die Selbstverwaltung entschieden, stand die Gesundheitsversorgung in dem Reservat kurz vor dem Kollaps, erinnert sich Cooper. Eine Situation ähnlich wie in Rosebud.
We had to stop filling vacancies. We would have to leave vacancies.
Wir konnten immer weniger Stellen besetzen. Unser Budget für die Zahnklinik und für Medikamente schrumpfte von Jahr zu Jahr. Und wir mussten unsere Abteilung für Suchtkrankheiten verkleinern. Im Jahr 2004 hätten wir vermutlich unsere gesamte stationäre Abteilung schließen müssen.
Heute, 17 Jahre nach der Unabhängigkeit, arbeitet das Cherokee-Krankenhaus mit Gewinn. Zwar erhält der Stamm noch immer einen kleinen Zuschuss vom Indian Health Service. Außerdem sind viele Patienten staatlich krankenversichert.
Aber davon abgesehen hat der Indian Health Service keinerlei Einfluss darauf, wie wir unser Budget managen. Wir haben die volle Autonomie, die volle Verantwortung und vor allem die volle Rechenschaftspflicht gegenüber unserer Gemeinde.
Geschäftsführer Cooper räumt ein, die geografische Lage verschaffe den Cherokee in North Carolina einen Standortvorteil gegenüber anderen Ureinwohnern im kargen und dünn besiedelten Prärieland der Great Plains. Die Kleinstadt Cherokee liegt am Eingang des Great Smoky Mountains Nationalpark. Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftszweig.
Harris Cherokee Casino Resort offers the perfect escape in North Carolina.
Doch die zentrale Einnahmequelle ist das Harris Spielcasino. Mit den Glücksspielgewinnen finanzieren die Cherokee ihre Schulen, die Polizei und die Gesundheitsversorgung. Außerdem erhält jeder Reservatsbewohner eine jährliche Sonderauszahlung. Im vergangenen Jahr waren das etwa $7,000. Mit den Einkünften aus dem Casino finanzierten die Cherokee 2015 auch den Bau des neuen Krankenhauses. Gesamtkosten $82 Millionen.
Das Gebäude, das wir vom Indian Health Service übernommen hatten, war veraltet, ineffizient und zu klein. Außerdem war es mit einem negativen Erbe assoziiert, das Symbol einer paternalistisch organisierten Gesundheitsversorgung. Wir brauchten einfach eine neue Verpackung für unsere verbesserten medizinischen Leistungen. Das neue Krankenhaus ist vor allem ein strategisches Instrument.
Ein Instrument, bei dem Design und Dienstleistung, Architektur und Versorgung eng miteinander verwoben sind. Richard Bunio ist ärztlicher Direktor im Cherokee Indian Hospital. Er ist von Hause aus Internist, stammt aus Kanada und ist mit einer Cherokee verheiratet.
So a lot of what you're going to see is very welcoming, very soft. There's very little that's of a clinical nature.
Vieles, was man sieht, wenn man die Klinik betritt, sei warm und freundlich, sagt Bunio. Es gebe nur wenig, was klinisch erscheint. Da sind große Sitzecken aus Holz, Anmeldeschalter für die allgemeinmedizinische Ambulanz unter weichem Licht, eine Augenarztpraxis mit angeschlossenem Brillengeschäft, Designergestelle im Schaufenster, eine Massagepraxis und ein Chiropraktiker. Im hinteren Bereich befinden sich Notaufnahme und Radiologie. Außerdem Behandlungs- und OP-Räume für kleinere chirurgische Eingriffe sowie 20 Krankenzimmer. Alle Zimmer sind Einbettzimmer, geräumig und mit einem weiten Blick auf den Rattlesnake Mountain, den Klapperschlangenberg, legendenumwoben bei den Cherokee. Mit dem neuen Gebäude hat das Krankenhaus auch sein Behandlungskonzept reformiert. Es handle sich um ein integriertes Pflegemodell, erklärt der ärztliche Direktor.
Im traditionellen System werden Patienten von einem Arzt zum nächsten überwiesen, von einer Untersuchung zur nächsten geschickt. Bei uns werden Patienten festen, integrierten Teams zugewiesen, bestehend aus jeweils einem Arzt, einer Krankenschwester oder einem Pfleger, einem Therapeuten und einem Ernährungsberater.
Die Teams, insgesamt 11, sitzen in offenen Büroarealen, erklärt Richard Bunio und winkt im Vorbeigehen seinen Kollegen zu.
They all work together. You will see where they work. They all work in the same area, where they can all talk to each other in real time.
Das integrierte Modell helfe Ärzten, Pflegern und Therapeuten, die Behandlung der Patienten einfacher zu koordinieren, sagt Bunio. Und die Patienten entwickelten mehr Vertrauen, wenn sie ein medizinisches Zuhause hätten. Das Cherokee Indian Hospital ist eine Art Laborversuch für die autonome medizinische Versorgung amerikanischer Ureinwohner. Der Versuch scheint bislang zu funktionieren. 17 Jahre nach der Loslösung vom staatlichen Gesundheitssystem zeigen sich positive Trends, sagt Klinikchef Cooper.
For example, in the last 3 years we have actually seen a leveling.
Die Zahl von Patienten mit Diabetes stagniert. Die Patienten mit anderen chronischen Krankheiten, vor allem hoher Blutdruck und Herzprobleme, werden engmaschiger kontrolliert. Vor allem ist die Zahl der Menschen, die unsere Hilfe suchen, angestiegen. Die Daten machen deutlich, dass unsere Entscheidung die richtige war.
In Rosebud, South Dakota, hat die Lokalverwaltung der Sioux die US-Regierung in Washington derweil wegen Vertragsbruch verklagt. Der Staat komme seiner Verpflichtung nicht nach, adäquate Gesundheitsversorgung für die Bewohner der Reservate zu leisten, heißt es in der Anklageschrift. Armee-Veteran William Bearshield erwartet, dass die Klage bis zum obersten Gerichtshof gehen werde.
So it's going to be an ongoing case, which will probably go all the way to the highest court of the United States, which is the United States Supreme Court.
Casey Cooper, der Geschäftsführer des Cherokee-Krankenhauses in North Carolina, ermutigt die Reservatsbewohner in South Dakota, den Prozess der Selbstverwaltung so schnell wie möglich einzuleiten.
I understand that not all tribal communities have access to.
Mir ist bewusst, dass nicht alle Reservate die gleichen guten wirtschaftlichen Voraussetzungen haben wie wir. Dennoch, Selbstverwaltung funktioniert, Selbstverwaltung ist richtig und Selbstverwaltung ist der Hebel, um Gesundheit, Hoffnung und Träume in unsere Gemeinden zurückzubringen.
Gesundheit, Hoffnung und Träume bewegen auch die verschiedenen Demokraten, die über die letzten Wochen angekündigt haben, Präsident Donald Trump herausfordern zu wollen. Dabei reicht das Feld der aktuellen Kandidaten von Bernie Sanders, der sich ja selbst als demokratischen Sozialisten bezeichnet, bis zu liberaleren Kandidatinnen wie zum Beispiel Amy Klobuchar. Was sie bei allen Unterschieden eint, ist in der Tat der Wunsch, das Gesundheitswesen der USA reformieren zu wollen. Unsere Korrespondentin in Washington, Martina Butler, beobachtet die Position. Positionierungsversuche hier natürlich genau. Wir haben es eben gehört, die Gesundheitsversorgung der Ureinwohner ist schlecht. Viele andere können sich eine Gesundheitsversorgung überhaupt gar nicht leisten. Die Demokraten wollen das ändern. Wie?
Also im Endeffekt, wenn man sich gerade die Ureinwohner anguckt, dann versucht man da erstmal mit Gesundheitsversorgung für alle. Das ist so der Schlagsatz, hinter dem sich alle vereinen können im Endeffekt. Das ist eigentlich der Schlüssel, den viele ansetzen. Sie sagen, wir brauchen wirklich ein Gesundheitssystem, bei dem alle versichert sind, bei dem alle es sich erlauben können, zum Arzt zu gehen. Man darf nicht vergessen, wir sind hier in einem Land, in dem es in der Drogerie zum Beispiel Do-it-yourself-Kits für die Zahnreparatur gibt, weil sich Leute nicht zwangsläufig erlauben können, dass sie eben zum Zahnarzt gehen. Ich habe schon oft mit Menschen gesprochen, die zum Beispiel gesagt haben, ich muss mich entscheiden, wenn ich versichere, ob ich meine ganze Familie versichere. Das kann ich mir nicht erlauben. Das hat mir zum Beispiel ein Taxifahrer hier in Washington gesagt. Der sagt, dann haben wir abgewogen, meine Frau oder ich, wer ist gesünder? Und wir haben gesagt, meiner Frau geht's nicht so gut, also versichern wir sie und ich muss jetzt einfach gesund bleiben. Also das ist etwas, was hier in diesem Land durchaus eine gängige Realität ist, dass die Leute nicht versichert sind oder einfach eine Wette darauf abschließen müssen, weil es zu teuer für sie ist, die gesamte Familie zu versichern, dass sie eben sagen, wer von uns braucht es am nötigsten und dann darf nur kein Notfall dazwischen kommen. Und Gesundheit ist etwas, was hier in Amerika auch viele Menschen wirklich auch in den Bankrott treiben kann. Und deswegen vereinen sich eben viele Demokraten ganz einfach hinter dem Satz Gesundheitsversorgung für alle.
Das klingt jetzt so, als wären die eigentlich alle an diesem Thema natürlich interessiert oder würden das zu einem wichtigen Thema machen. Wer hat sich denn da besonders profiliert und mit welcher Schwerpunktsetzung?
Also das ist ein Thema, was für alle ganz weit vorne ist, weil sie wissen, dass das natürlich zusammenhängt, eben auch mit der Frage Existenzkampf, wie überleben Familien, was hat man an Geld, wie kann man vorsorgen, was droht eventuell auch, wenn man keine Gesundheitsversorgung hat. Also das ist wirklich ein Thema, was alle sich auf die Fahnen schreiben. Da kann man einmal quer durchgehen bei den Demokraten. Das ist natürlich ein großes Thema für sie. Und zum Beispiel Elizabeth Warren, eine ja sehr etablierte Senatorin, die sich als eine der ersten Frauen hier positioniert hat und gesagt hat, ich kann mir gut vorstellen, gegen Donald Trump anzutreten. Sie fordert eben neben dieser Versicherung für alle, dass es mehr Zuschüsse gibt vom Staat. Etwas, was die Republikaner natürlich absolut ablehnen und sagen, also mehr Staat wollen wir nicht. Wir wollen das Gegenteil, wir wollen weniger Staat. Sie fordert auch zum Beispiel, dass Versicherungen mehr auf die Finger geguckt werden muss und dass vor allem auch die Medikamentenpreise gedeckelt werden. Und das ist etwas, das findet man bei Elizabeth Warren, die erklärtermaßen relativ weit links steht im demokratischen Spektrum. Spektrum, genauso wie bei Amy Klobuchar, die Senatorin aus Minnesota, die zum Beispiel sagt, also wir müssen auch die Medikamentenpreise runterbringen, also und müssen etwas tun dafür, dass wir eben Gesundheitsversorgung für alle haben. Das sind Dinge, da kann man sich gut drauf vereinigen. Die Frage ist, am Ende des Tages unterhalten sich viele noch bedeckt, wie sie das im Detail finanzieren wollen, wie sie das im Detail angehen wollen, wo sie den Hebel ansetzen wollen. Das wird sich erst im Laufe der Zeit im Endeffekt herauskristallisieren, wenn sich auch die einzelnen Kandidaten dann gegeneinander absetzen müssen. Im Moment sammelt man ja erst einmal die Namen, die antreten wollen.
Bernie Sanders, er steht für diesen Spruch Medicare for all oder Medicare für alle. Das ist bislang eine Versicherung, die nur älteren Menschen zugutekommt. Ist denn das eine mehrheitsfähige Position zum Beispiel?
Also die gleiche Position hört man auch von Kamala Harris jetzt zum Beispiel. Sie sagt auch Medicare für alle, dass im Endeffekt so etwas wie eine Grundversorgung kein Privileg sei, sondern einfach ein Recht. Und man findet diese Position auch wirklich, wenn man mal weggeht von den Präsidentschaftskandidaten oder denjenigen, die gerne gegen Trump aus dem Feld der Demokraten antreten wollen, auch ganz einfach bei neuen Abgeordneten. Also gerade wenn wir uns über die Ureinwohner unterhalten, also es gibt die ersten zwei Vertreter, deren Wurzeln bei den Ureinwohnern in den USA liegen. Und eine von denen sagt zum Beispiel auch, Gesundheitsversorgung für alle ist ein Menschenrecht. Das ist Deb Haaland. Die ist dieses Jahr im Endeffekt als eine von zwei Frauen mit den Wurzeln in der Community der Ureinwohner hier in Amerika im Endeffekt ins Repräsentantenhaus gewählt worden. Und das ist für sie auch ein wichtiges Thema, weil sie eben ganz klar weiß, das treibt zum Beispiel vor allem auch ihre Wähler um, weil gut ein Viertel der Ureinwohner berichtet, dass sie zum Beispiel in Kliniken oder bei Ärzten diskriminiert werden.
In den meisten europäischen Ländern ist das ja so, dass der Staat die Preise für Medikamente mit den Herstellern aushandelt. In den USA verhandeln Versicherer, Hersteller und ihre Mittelsmänner meistens. Es ist also ein gewinnorientiertes System. Lässt sich denn daran so einfach rütteln?
Das ist sicherlich ein sehr großes Thema. Allerdings ist es auch ein Thema, was auch Donald Trump erkannt hat, der auch schon immer wieder mal über Medikamentenpreise geredet hat. Bis jetzt gibt es da noch keine konkreten Änderungen, weil es natürlich ein dickes Brett ist, was man da bohrt. Aber man muss sich vorstellen, dass es hier durchaus passieren kann, dass man mit einem Rezept in die Drogerie hier geht, beziehungsweise in die Apotheke, und dass dann eben Zuzahlungen im Bereich von mehreren $100 nötig werden. Und dann kann man manchmal Glück haben, dass dann der Arzt einem einen Gutschein mit auf den Weg gegeben hat und sagt, hier ist ein Gutschein, da ist dann von einer Herstellerfirma zum Beispiel, und auf einmal muss man statt $500 nur noch $20 bezahlen zum Beispiel. Also es ist wirklich ein System, was zumindest, wenn man ein europäisches oder ein deutsches System kennt, doch manchmal einen verwundert die Augen reiben lässt.
Wir haben es eben schon besprochen, es gibt immer mehr Demokraten, die sich melden, um es mit Donald Trump aufnehmen zu wollen 2020, darunter ganz viele Frauen. Wie sehen Sie das denn? Haben die bessere Chancen gegen Trump?
Bessere Chancen weiß ich nicht, weil ich glaube, das traut sich auch keiner hier eine Aussage zu machen, A, zum jetzigen Zeitpunkt und B, nach allen Erfahrungen, die wir beim letzten Präsidentschaftswahlkampf in Richtung Chancen gemacht haben oder gehört haben. Aber was schon deutlich ist, ist, dass die Welle der Frauen hier einfach riesengroß ist. Das haben wir jetzt schon gesehen bei den Kongresswahlen, und wir haben eine Rekordzahl an Frauen im Kongress, wenngleich man nicht vergessen darf, dass das natürlich noch lange noch nicht mal die Hälfte des Kongresses ist, die jetzt weiblich ist. Aber man merkt natürlich, dass Donald Trump hier etwas losgetreten hat. Und das hat angefangen im Endeffekt wirklich direkt nach seiner Amtseinführung mit dem Women's March, der wirklich Millionen Frauen hier auf die Straßen gebracht hat. Und die engagieren sich viel, viel deutlicher in der Politik. Und ich habe einige von ihnen getroffen, die jetzt eben in die Politik gegangen sind. Die sagen, wir müssen unsere Stimme hörbar machen. Und das wird im Präsidentschaftswahlkampf sicherlich auch ein großes Thema sein. Das wird auch großen Widerhall finden. Denn das ist durchaus etwas, was hier viele Anhänger findet. Das hat man bei der letzten Kongresswahl gesehen, aber es ist natürlich nicht das einzige Rezept. Also das haben auch die Kandidaten bei der Kongresswahl deutlich gemacht. Sie haben gesagt, also wir werden nicht gewählt, weil wir Frauen sind, sondern weil wir die richtigen Themen und den richtigen Ton treffen. Und man muss eben eine Mehrheit auch hinter sich vereinigen. Und da ist die große Frage, ob das gelingt.
Laut Umfragen, wobei man die ja zu diesem Zeitpunkt wirklich nicht überbewerten sollte, sieht es ja im Moment ganz gut aus für die Kandidaten der Demokraten. Besonders gute Chancen werden aber immer Joe Biden, Obamas Vizepräsident, zugeschrieben. Der hat sich aber immer noch nicht erklärt, schiebt das die ganze Zeit auf. Wie schätzen Sie das ein?
Also es ist der Mann, den viele hier sehen und sagen, sowas hätten wir gerne, weil Joe Biden schon für einen Stil steht, den viele hier als anständig bezeichnen, als jemand, mit dem man gerne aber auch mal ein Bierchen trinken gehen will, der nahbar ist, der sozusagen als Mensch greifbar ist, der seine eigene Geschichte hat. Und Joe Biden, obwohl er sich nicht erklärt hat, ist hier mit deutlichem Abstand. Mit deutlichem Abstand derjenige, den in aktuellen Umfragen die meisten eben gerne als den Spitzenkandidaten der Demokraten sehen würden. Dabei darf man aber nicht vergessen, dass auch Joe Biden keine 22 mehr ist. Und die Frage ist eben, wird dies ein Rennen sein, Joe Biden gegen Donald Trump? Joe Biden hat es schon beim letzten Mal überlegt, ob er seinen Hut in den Ring wirft, hat sich dagegen entschieden. Die Frage ist jetzt, ob es in diesem Fall anders sein wird. Da warten alle ganz gespannt drauf und Joe Biden hält sich noch sehr bedeckt.
Nun hatten wir letzte Woche diese Befragung von Michael Cohen, dem ehemaligen Anwalt von Donald Trump. Es gibt nach wie vor die Mueller-Investigation. Welchen Einfluss hat denn das auf die Positionierung der demokratischen Kandidaten? Man liest ja auch immer, dass Strategen eigentlich davon abraten, zu sehr auf diese Anti-Trump-Schiene zu setzen.
Ja, und genau das ist der Punkt. Also, dass eben viele, und auch das ist bei den Demokraten auch ziemlich einhellig so, dass viele sagen, es ist gefährlich, sich nur auf einen Anti-Trump-Kurs einzulassen. Man muss nicht sagen, wogegen man ist, sondern wofür man steht. Das ist etwas, was man von vielen demokratischen Kandidaten hier im Kongresswahlkampf schon gehört hat und jetzt auch wieder im Vorlauf auf dem Präsidentschaftswahlkampf. Denn wenn man sich nur gegen etwas und gegen jemanden sein beschränkt, damit gewinnt man eben keine Wahl, sondern man muss Alternativkonzepte an den Start bringen. Und das ist ziemlich einhellig die Meinung. Also, da haben viele Politiker inzwischen diesen Strategen auch gut zugehört, beziehungsweise das auch selber von vornherein so formuliert, weil sie gesagt haben, damit gewinnt man keine Wahlen. Also die setzen sich jetzt nicht maßgeblich auf all diese Ergebnisse, wenngleich man sagen muss, dass natürlich die Demokraten trotzdem parallel dazu im Kongress alle Anstrengungen machen, um eben zu überprüfen, ob da alles sozusagen mit rechten Dingen zugeht in der Trump-Regierung. Also sie haben ja gerade neue Untersuchungen angestrengt und da ist eben die Frage, was dabei am Ende des Tages rauskommt. Aber zum großen Wahlkampfthema wird das wahrscheinlich keiner machen.
So die Einschätzung von Martina Butler, unserer Korrespondentin in Washington, zu den demokratischen Präsidentschaftskandidaten in den USA. Ich bin Katja Bigalke und ich bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss und machen Sie es gut.